Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Ist es gerecht? Ist es Genugtuung oder ist es falsch? Im NSU-Prozess wurden heute die Urteile am Oberlandesgericht München ausgesprochen. Beate Zschäpe hat die Höchststrafe lebenslänglich bekommen, plus eine besondere Schwere der Schuld wurde bei ihr festgestellt. Wir schauen uns an, wie das Urteil dort aufgenommen wird, wo die türkische Community unter anderem lebt. In Köln zum Beispiel auf der Kolbstraße. Mohammed Özkan hat ein kleines Juweliergeschäft dort. Ein paar Meter von dem Ort entfernt, wo 2004 die Nagelbombe des NSU detoniert ist.
Die Leute hatten noch immer die Hoffnung gehabt, dass, wie die Frau Bundeskanzlerin damals versprochen hatte, für lückenlose Aufklärung. Und das ist nicht geschehen.
Die Stimmung nach dem Urteil gleich Thema hier in diesem Podcast. Außerdem sprechen wir über etwas, das bei Spielen der kroatischen Fußballnationalmannschaft immer wieder auftaucht. Und zwar im Fanblog oder auf Fanfesten: faschistische Symbole. Der Nationalismusforscher Dario Brentin zieht den Vergleich dazu jemandem, der mit dem Hakenkreuz auf dem Fanfest auftauchen würde.
Einige wenige davon kann man tatsächlich mit dem Hakenkreuz vergleichen. Diese sind aber durchaus auch in der Minderheit gesehen.
Und wir ermöglichen euch heute den Einstieg ins Barfußlaufen, denn es ist Sommer, es ist warm, es ist heiß, auch für unsere Füße, und die schwitzen da in den Schuhen drin. Es ist viel gesünder, das haben wir an der einen oder anderen Stelle schon gehört. Aber wie steigt man denn eigentlich ein beim Barfußlaufen? Auch das ist heute Thema in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Nach über 5 Jahren gab es heute die Urteile im NSU-Prozess. Das Urteil lebenslänglich für Beate Zschäpe begründete der Gerichtssprecher Florian Glewitzki so.
Die Hauptangeklagte wurde schuldig gesprochen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Darüber hinaus wurde die Hauptangeklagte als Mittäterin der 9 Morde der sogenannten Ceska-Serie, als Mittäterin 2 Bombenanschläge in Köln, in der Propsteigasse und in der Kolbstraße, als Mittäterin von 15 Raubüberfällen schuldig gesprochen.
Außerdem wurde eine besondere Schwere der Schuld bei Beate Zschäpe festgestellt. Die anderen Urteile: Ralf Wohlleben bekommt 10 Jahre Haft, Holger G. 3 Jahre, André E. 2 Jahre und 6 Monate, sie sind schon abgesessen, Carsten S. 3 Jahre Jugendstrafe. Die Reaktion auf dieses Urteil, sie sind geteilt. Sprechen wir darüber mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt, der für uns den Prozess am Oberlandesgericht in München verfolgt hat. Holger, grüß dich.
Hallo, guten Abend.
Wie bewertest du die Urteile? Hat das Gericht da wirklich das Höchstmaß der Strafe gezogen?
Na, für Beate Zschäpe zweifellos. Mehr geht nicht. Die lebenslange Freiheitsstrafe, die besondere Schwere der Schuld festgestellt, mehr ist im deutschen Strafrecht nicht drin. Da ist dann zwar immer noch mal von der Sicherungsverwahrung die Rede, aber das darf man nicht falsch bewerten. Das, was Beate Zschäpe jetzt als Strafe bekommen hat, ist die Maximalstrafe, und sie wird erst freikommen nach vielen, vielen Jahren in Haft und dann zusätzlich noch der Feststellung von Fachleuten, dass sie nicht mehr gefährlich ist. Wenn sie weiter als Neonazi im Knast angesehen wird, wenn sie weiter als gefährlich angesehen wird, dann wird sie unabsehbar lang in Haft bleiben, schon mit dieser Strafe. Insofern geht das in Ordnung. Bei den anderen Strafen ist es ein bisschen komplizierter. Die Angehörigen haben das mit Schrecken aufgenommen, was du eben gesagt hast. André E., für den sind 12 Jahre vom Generalbundesanwalt als Strafe verlangt worden, und er hat nur 2 Jahre und 6 Monate bekommen. Das ist für viele ein Schock gewesen, denn André E. ist ein Mann gewesen, der hier allein schon durch sein Äußeres permanent provoziert hat. Der ist hier als bekennender Nationalsozialist und Neonazi rumgelaufen. Sein Anwalt hat es auch klar gesagt. Herr E. sieht sich als Nationalsozialist. Er ist von Kopf bis Fuß tätowiert mit den grässlichsten Fratzen, Stahlhelmen und Slogans, die man sich vorstellen kann. Bilder davon haben wir in der Hauptverhandlung gesehen. Man hat ihn fotografiert. Er musste sich ausziehen. All seine Tattoos sind gezeigt worden. Dieser Mann ist durch und durch ein Neonazi. Und dass der eine so geringe Strafe bekommen hat, hat das Gericht auch erklärt. Der Vorsitzende Richter hat gesagt, das, was ihm vorgeworfen wird von Seiten des Generalbundesanwalts, das kann schon sein. Aber das halten wir so nicht für erwiesen, und deswegen ist er eigentlich für Lappalien in Unterstützungshandlungen zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Konnte heute das Gericht als freier Mann verlassen, wobei, du hast gesagt, die Strafe ist verbüßt, das stimmt nicht ganz, aber er ist zumindest erstmal nicht mehr in Untersuchungshaft. Es wird jetzt erstmal die Rechtskraft des Urteils abgewartet, und dann muss man sehen, was mit seiner Strafe passiert.
Zschäpes Vertrauensanwalt Matthias Grasel hält das Urteil gegen Beate Zschäpe für juristisch nicht haltbar. Revision vor Bundesgerichtshof. Was ist da zu erwarten?
dass diese Revision kommen wird. Und das haben auch die Altverteidiger, die Beate Zschäpe zuvor hatte, auch angekündigt. Alle sehen sie die Mittäterschaft nicht als erwiesen an. Alle wollen sie die Revision einlegen. Dazu muss das schriftliche Urteil vorliegen. Das wird einige Monate dauern. Und dann kann man damit zum Bundesgerichtshof gehen. Da wird frühestens im kommenden Jahr eine Entscheidung kommen. Das wird aber kein richtig neuer Prozess von vorne bis hinten sein, sondern es wird bei den Fachleuten am dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Erörterung sein, ob das schriftliche Urteil so in Ordnung ist. Dass jetzt ausgerechnet der neue Anwalt Grasel derjenige ist, der hier sagt, er hält diese Maximalverurteilung für falsch, das ist schon ein bisschen bemerkenswert für mich, denn in dem, was der Senat heute erörtert hat zu seinem Urteil, wird schon deutlich, die neue Strategie, die die neuen Anwälte angebracht haben, die sind ein ganz wesentlicher Grund dafür gewesen, dass diese Verurteilung so möglich ist, denn der Richter hat sich immer wieder auch darauf bezogen, dass das, was Beate Zschäpe unter Begleitung dieser Anwälte gesagt hat, ganz offenkundig gelogen sein muss, aber indirekt dann eben auch wieder Rückschlüsse darauf zulässt, wie es denn eigentlich gewesen ist. Insofern ist mein persönlicher Eindruck, dass diese neuen Anwälte Beate Zschäpe einen echten Bärendienst erwiesen haben.
Jetzt hast du gerade schon die Reaktion auf das Urteil von André E. geschildert. Mit welchen Emotionen generell wurden denn heute die Urteile dort am Oberlandesgericht München aufgenommen?
Es sind ja viele Angehörige, es sind viele Freunde, es sind viele engagierte Menschen hier gewesen, die nicht wollen, dass es noch einmal eine solche Terrorzelle aus der rechten Ecke gibt und die auch jetzt in diesem Moment, ich kann durch ein Fenster hier unseres Produktionscontainers, kann ich das sehen, da formiert sich ein Demonstrationszug, der durch München ziehen soll. Es muss in diesen Minuten, muss es losgehen. All diese Menschen wollen eben darauf aufmerksam machen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Und entsprechend sind diese Menschen, viele Angehörige darunter, auch einfach hin und her gerissen, weil diese Maximalstrafe für Beate Zschäpe, das ist das, worauf sie gehofft haben, das ist das, wo sie die Sorge hatten, dass das vielleicht nicht passieren würde, da sind sie jetzt froh. Aber dann eben diese Strafe, insbesondere für André E., aber auch die Strafe für den früheren NPD-Funktionär Ralf Wohlleben ist geringer ausgefallen als beantragt. Das ist etwas, was die Angehörigen natürlich nicht glücklich macht.
Holger, Einschätzung von dir noch abschließend. Du hast diesen Prozess von Anfang an begleitet, miterlebt, ein Prozess, der sehr stark medial ausgeweitet wurde. Wie hat die Aufarbeitung dieser Mordserie des NSU für dich geklappt?
Na, die ist, glaube ich, immer noch nicht abgeschlossen und da sind noch ganz viele Dinge zu tun. Aber das ist, glaube ich, die große Herausforderung auch dieses Prozesses gewesen, dass die Justiz immer wieder darauf hinweisen musste, dass das, was hier in München passiert ist, eben die strafrechtliche Seite ist und dass es aber viele weitere Seiten gibt und dass viele Fragen, die teilweise auch Nebenkläger hier vermisst haben, zum Beispiel zur Rolle des Verfassungsschutzes, zum Beispiel, warum es denn hier so wenig Kooperationen der Verfassungsschutzbehörden gegeben hat, dass das nicht hier im Strafprozess zu klären ist, dass das nur politisch und auf anderen Ebenen zu klären ist. Und diese Fragen, die gehen ganz sicher weiter. Das, was wir hier juristisch erlebt haben, bezogen auf die Strafen für die 5 Angeklagten, das hat mir unterm Strich eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein sehr stringent geführter Prozess gewesen durch einen wirklich sehr, sehr guten Strafsenat. So ist meine Einschätzung.
Einschätzung und Informationen vom ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt aus München. Das Urteil für Beate Zschäpe ist lebenslänglich plus eine besondere Schwere. Der Schuld wurde festgestellt. Eine dieser Machenschaften des NSU war ein Anschlag in Köln mitten in dem türkisch geprägten Veedel, nämlich auf der Kolbstraße. In Köln explodiert 2004 eine Nagelbombe vor einem Friseurgeschäft. Wie dort die Stimmung nach der Urteilsverkündung heute war, das kann uns unser Reporter Christian Schmidt erzählen. Christian, du bist dort mit dem Ü-Wagen hingefahren auf die Kolbstraße. Was ist dein Eindruck? Können die Bewohner da heute einen Schlussstrich ziehen?
Ganz klare Antwort, leider nein. Es ist zwar dieses juristische Urteil da, ja, lebenslänglich für Beate Zschäpe, ja. Aber du merkst schon, dass das die Leute hier beschäftigt, dass sie mehr Fragen haben, als Antworten bekommen zu haben nach diesem Prozess. Das hat mir Muhammed Özkan erzählt. Er hat ein kleines Juweliergeschäft, so ein paar Meter von dem Ort entfernt, wo 2004 diese Nagelbombe detoniert ist. Es ist immer noch viel zu viel unklar, sagt er.
Die Leute hatten noch immer die Hoffnung gehabt, dass, wie die Frau Bundeskanzlerin damals versprochen hatte, für lückenlose Aufklärung. Und das ist nicht geschehen. Das schmerzt noch bei den Leuten, die damals diesen Anschlag erlebt haben, die ihre Familie verloren haben, die ihren Vater verloren haben, die ihren Bruder verloren haben.
Das heißt, die Leute dort sind wütend und sauer?
Ja, das auf jeden Fall. Ich würde aber auch hauptsächlich sagen, verbittert. Also nach diesem Anschlag 2004, da sind die Ermittler ja davon ausgegangen, dass es eine Tat aus der Community raus gewesen sein soll. Die Mafia, der Kurdenkonflikt, Familienstreitigkeiten. Und das 7 Jahre lang. Also 7 Jahre lang standen Bewohner der Kolbstraße quasi unter Generalverdacht.
Beschuldigt wurden, verhört wurden jahrelang. dass sie beobachtet wurden. Und darüber hat man immer öfters gesprochen untereinander und gesagt, guck mal, das Auto beobachtet mich seit 2 Wochen. Schau mal, hier gegenüber im Obergeschoss hat der Kriminalpolizei seine Wohnung angemietet und macht Videoaufnahmen von meinem Laden oder so.
Wie viele Fehler bei den Ermittlungen gemacht wurden, das kommt ja erst so stückchenweise ans Licht. Von 2004 bis 2011 dachte man über die Kolbstraße in Köln einfach, ja, die bekriegen sich da halt irgendwie selbst. Das war schlimm, das hat mir Meral Schein erzählt. Sie hat einen Laden für Hochzeitsdeko auf der Kolbstraße und sie vertritt auch die Geschäftsleute hier.
Ich glaube, der eigentliche Anschlag hat zwar was kaputt gemacht, ein paar Fassaden und Gläser und Menschen verletzt, 22. Aber viel mehr haben diese 7 Jahre kaputt gemacht, in diesem schwarzen Loch von Beschuldigungen. Und diese Zeit war sehr anstrengend.
Jetzt haben wir 2 Meinungen, 2 Haltungen gehört. Heute um 9.30 Uhr wurde dieses Urteil in München verkündet. Wie war denn die Stimmung auf der Kolbstraße heute generell?
Man könnte erstmal sagen normal, denn es ist ein Mittwoch. Alle Geschäfte haben natürlich geöffnet. Die türkischen Restaurants sind gut besucht. Es ist allerdings viel Polizei hier auf und ab gefahren. Man hat sich im Vorfeld schon ein bisschen Sorgen gemacht. Es gab auch eine kleine Kundgebung hier, wo der Opfer des NSU-Terrors gedacht wurde. Eine rechte Gegendemonstration gab es nicht. Es fuhr hier ein Lieferwagen mal vorbei, habe ich beobachtet, der laut bei offenen Fenstern Böse Onkels gespielt hat, als er dann an dieser Kundgebung vorbeigefahren ist. Sonst aber alles ganz friedlich. Und das hat sich auch die ganze Kolbstraße auf die Fahnen geschrieben, sagt Meral Schahin. Dass halt eben diese bunte Straße in Köln so schön bunt bleibt und lecker, weil hier gibt es einfach die besten türkischen Restaurants.
In der Küche wird gebrodelt, gekocht, das Beste vom Besten, wirklich Meisterwerke. Und der Wunsch ist einfach ein friedliches Miteinander. Das hat vielleicht auch geprägt. Diese 7 Jahre haben uns noch einmal besinnen lassen, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist wirklich ein friedliches Miteinander.
Das Urteil heute ist für die Kolbstraßenbewohner insofern nochmal zumindest befriedigend, dass alle nochmal sehen, wer wirklich hinter dem Attentat von 2004 steckt. Aber von Schlussstrich will hier keiner sprechen. Meral sagt höchstens so ein gestrichelter Schlussstrich, das waren ihre Worte. Denn dafür gibt es immer noch viel zu viel aufzuarbeiten, zum Beispiel warum die Ermittlungen damals so schlecht liefen.
Heute ist auf jeden Fall das Urteil verkündet worden. Beate Zschäpe als Mittäterin beim NSU wird lebenslänglich ins Gefängnis gehen. Die besondere Schwere der Schuld wurde auch noch festgestellt. Das ist trotzdem nichts, was für, ja, sagen wir mal, gute Laune in Köln sorgt auf der Kolbstraße, wo vor 14 Jahren eine Nagelbombe vom NSU in die Luft ging. Von dort, von der Kolbstraße live, war das unser Reporter Christian Schmidt. Ganz lieben Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Sommer. Und es ist heiß. Und ja, in normalen Schuhen, da fühlen sich unsere Füße oft ziemlich klobig und schwitzig an. Es ist so. Es gibt viele Leute, die sagen, Leute, zieht die Schuhe doch einfach mal aus und lauft ein bisschen barfuß rum. Ist sowieso gesünder. Ja, viel gesünder, als wenn man Füße in die Schuhe zwängt. Bringt dem Fuß und der Muskulatur auch noch ein bisschen was. Wäre ein guter Anlass, bei dem Wetter einfach mal damit anzufangen. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich mit diesem Thema heute für uns ausführlich beschäftigt. Ganz kurz, deine Barfußkompetenz?
Ich würde sagen, zu Hause bin ich oft barfuß und ich habe auch mal eine Phase in meinem Leben gehabt, da bin ich auch sehr viel barfuß rumgelaufen am Anfang meines Biostudiums und das habe ich dann auch mal in einem Laborraum im Praktikum gemacht. Da hat mich aber dann der Professor sofort angepfiffen. Das war auch wirklich ziemlich dämlich.
Okay, jetzt heißt es aber immer, das ist gut für die Füße, trainiert die Muskeln da unten schön, macht beweglich, ist auch gut für den Rest vom Körper, Bewegungsapparat. Aber ist es eine gute Idee, Schuhe aus und direkt mal barfuß rumrennen?
Nein, das sicherlich nicht. Das sagen auch viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, Orthopäden und Barfußtrainer. Wichtig ist es, wenn du damit anfängst, es langsam angehen zu lassen. Also du joggst ja auch nicht sofort 42 Kilometer, wenn du noch nie gelaufen bist. Stimmt. Und dann auf dem Marathon trainierst. Und aufpassen sollst du auch, wenn du Probleme mit deinen Füßen hast. Das hat der Barfußtrainer Emanuel Bolander vor kurzem hier bei uns im Programm erzählt.
Also wenn ich, ich sage jetzt mal, mit kaputten Füßen, mit Fehlstellungen, einem Knicksenk-Spreizfuß, so diese Standardgeschichten, die man so kennt, barfuß von heute auf morgen nur noch barfuß zu gehen, würde ich nicht empfehlen, weil dann kann es halt auch Schwierigkeiten geben.
Und deine Füße werden dir das sicherlich auch schnell sagen. Hallo, ich bin das nicht gewöhnt, bitte Schuhe wieder anziehen.
Aber ist es wirklich eigentlich eine gute Idee? Weil wir zum Beispiel, wenn wir rausgehen auf den Asphalt, das ist ja so ein harter Untergrund und Fußbett hat ja manchmal so eine abfedernde Funktion.
Genau,
ne?
Im Schuh. Dauerhaft ist das sicher unangenehm, gerade auch im Sommer, wenn der Asphalt so heiß ist. Ne? Aber Barfußtrainer Emanuel sagt, dass wir ohne Schuhe eigentlich von selbst zu der richtigen Gangart kommen. Er trainiert vor allem Leute, die barfuß joggen wollen. Und mit Schuhen laufen die, wie er sagt, in der Regel so.
Die meisten Jogger landen auf der Ferse hinten. Das sind sie vom Gehen so gewohnt, das übernehmen sie klassischerweise auch in ihrem Laufstil. Wenn ich das barfuß mache oder wenn ich barfuß auch nur hüpfe auf einem harten Boden, wirst du auf dem Vorfuß landen.
Ne, Thilo, was machen wir jetzt mal?
Absolut.
Du hast ja praktischerweise wie immer nur Socken an.
Sockig geht auch eigentlich, ne, wahrscheinlich.
Einmal hochhüpfen und landen.
Da landest du natürlich vorne. Aber ich bin natürlich auch kein Vorderfußläufer. Ne? Das gibt ja auch so Vorderfußläufer. Also da kann ich auch nicht, ich muss abrollen.
Ja,
also,
aber beim Hüpfen landest du trotzdem auf dem Vorderfuß.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, klar. Und auf diese Weise dämpfst du dann den Stoß. Ne? Und dafür ist unser Fuß auch ausgelegt. Aber das muss man halt trainieren, gerade beim Joggen. Ich merke das persönlich, wenn ich zum Surfen in Urlaub fahre, mit dem Brett dann am Strand zum Wasserlauf, dann ist es am Anfang vom Urlaub immer nicht so gut, wenn da so viele kleine Steine und Muschelschalen und sowas rumliegen. Aber wenn ich dann mich bewusst darauf konzentriere, den Fuß aufzusetzen, ne, ohne Angst, dass es gleich irgendwo piekt und drückt, dann geht das besser.
Wie kompliziert. Da musst du dir ja wirklich erstmal vorstellen, dass es nicht mehr piekst, wenn du da, also wie machst du das?
Genau. Wie gesagt, also nein, es funktioniert tatsächlich, sich da ein bisschen drauf konzentrieren und es trainiert halt auch den Körper, je öfter du das machst. Wir könnten es tatsächlich im Alltag sicher noch viel öfter machen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, auf der Wiese im Park, ne, wo du im Sommer sowieso rumläufst, aber dann vielleicht drauf guckst, dass da keine Bienen im Klee sitzen und du auf die drauf trittst.
Weil sonst die arme Biene...
Ja, genau. Piep.
Und im schlimmsten Fall dein Fuß auch piep.
Genau, piep, piek. Und wenn du keinen Sandstrand in der Nähe hast und aber gerne auf Sand laufen willst, dann würde ich mal vorschlagen, ne, abends, wenn irgendwie die blöden Kinder da weg sind vom Spielplatz, ne, dann kannst du da hier rumlaufen im Barfuß im Sand. Und wenn du auf Asphalt läufst, klar, wenn du das unbedingt machen willst, dann musst du natürlich gut gucken, ob da Scherben
also
oder so
rumfliegen. Also du empfiehlst so eine Art Training, dass man das jetzt von nicht von 0 auf 100 gleich macht, sondern dass man sich so ein bisschen gewöhnt darauf. Was ist mit diesen Barfußschuhen? Die gibt es ja auch, diese Dinger, wo man jeden Zeh einzeln irgendwie sehen kann. Sieht aus wie so ein Handschuh immer.
Ja, genau. Da setzen ja auch inzwischen eine Menge Läufer drauf. Der Barfußtrainer Emanuel Bolander ist da ein bisschen zurückhaltender.
Es gibt viele, viele Läufer auch sogar, die kommen damit wunderbar zurecht. Ich finde sie schwierig, vor allem, weil es genormte Zehen sind. Da passt nicht jeder wirklich optimal rein. Und das zweite Ding ist, da gibt es sogar tatsächlich Studien drüber, die zeigen, dass diese Separation der einzelnen Zehen die Wahrnehmungen stören. Und diese Separation nimmt dem Fuß Stabilität. Also das hat man wirklich getestet. Die Leute springen lassen, hüpfen lassen und in diesen Zehenschuhen waren die Menschen wirklich am instabilsten und konnten sich nicht so gut korrigieren wie barfuß oder dann nur mit Socken.
Dein Stichwort, Thilo. Socken. Komm, hüpfen noch ein bisschen.
Ja, wir können noch ein bisschen hüpfen. Die Socken habe ich auch hier bei Techniker Max heute gesehen. Der ist nämlich auch barfuß unterwegs bzw. sockig unterwegs.
Hat er auch so schöne wie du?
Ja, das kann man jetzt natürlich, der Max. Wir wollen dich hüpfen sehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der NATO-Gipfel. Er findet heute und morgen in Brüssel statt und es geht wieder mal ums Geld. US-Präsident Donald Trump macht ordentlich Druck auf die Europäer. Sie sollen ihre Wehrausgaben erhöhen. Vor allem Deutschland wird von ihm immer wieder kritisiert. Deutschland investiert da einfach zu wenig auch in die NATO. Jetzt hat man sich wenigstens auf eine gemeinsame Gipfelerklärung geeinigt. Also es kam wohl nicht zum großen Eklat. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Brüssel, mit Bettina Klein. Grüß dich, Bettina.
Hallo, guten Abend.
Das gemeinsame Ziel der NATO-Staaten ist ja bis zum Jahr 2024 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Da ist Deutschland noch weit entfernt. Also berechtigte Kritik?
Ja, zum Teil. Ich will jetzt nicht die ganzen Argumente aufführen, die Bundesregierung vorträgt, mit denen sie begründet, weshalb man noch nicht so weit ist und weshalb es auch gar nicht so schlimm sei. Aber bis zu einem bestimmten Punkt erkennen auch die NATO-Partner und erkennt auch Deutschland an, dass Trump da in gewisser Weise recht hat. Er ist ja auch nicht der erste US-Präsident, der das Thema auf den Tisch legt. Allerdings ist er der erste, der es so unerbittlich und fordernd vorträgt und teilweise ja auch verzerrt und verfälscht. Er bekommt immerhin auch vom NATO-Generalsekretär und auch von Ursula von der Leyen durchaus Anerkennung, dass er diesen Schub ausgelöst hat. Und die deutsche Verteidigungsministerin sagt ja auch inzwischen deutlich häufiger und lauter, wir müssen mehr tun. Selbst in der SPD ist nach meiner Wahrnehmung der Widerstand gegen das ja einstmals auch von dieser Partei mitgetragene Ziel etwas geringer geworden. Also natürlich geht die Diskussion bei jedem neuen Tweet von Trump dann auch nach hinten los in Deutschland. Und so ganz ist das auch noch nicht im Bewusstsein angekommen. Man argumentiert eben mit den absoluten Zahlen, wie hoch die Steigerung schon ausgefallen ist, dass man auf einem guten Wege sei. Aber klar, bei 2% wird Deutschland 2024 nicht sein.
Es gibt noch eine ganz andere Trump-Kritik an Deutschland. Beim Frühstück mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg soll Trump wohl Deutschland vorgeworfen haben, ein Gefangener Russlands zu sein, wegen des Neubaus der neuen Gaspipeline. Wie sind die Reaktionen darauf?
Also die erste Reaktion der Kanzlerin war bei Ankunft heute Mittag von ihr, dass sie eben sinngemäß gesagt hat oder darauf noch mal indirekt hingewiesen hat, dass sie schon wisse, wie das ist, wenn ein Land unter sowjetischer Kontrolle steht. Sie stammt ja immerhin auch aus Ostdeutschland und dass das jetzt ganz gewiss nicht so sei und das können wir uns kurz anhören.
Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen, dass ich erlebt habe auch selber, dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen können und eigenständige Entscheidungen fällen können. Und das ist sehr gut, gerade für die Menschen in den neuen Bundesländern.
Ja, Angela Merkel heute Mittag also. Und sie hat im Gespräch mit Trump dann am Nachmittag, es gab ja ein bilaterales Treffen, nach dem, was man hört, auch die Fakten nochmal klargestellt. Also nicht 70% Abhängigkeit von russischem Gas, sondern etwa 37. Davon abgesehen gab es jetzt nicht so viele öffentliche Reaktionen, die ich wahrgenommen hätte. Aus Osteuropa hörte man wohl die eine oder andere Stimme. Das sagen wir ja schon lange. Die Haltungen in Europa sind ja bekannt dazu.
Aber vermischt Präsident Trump da in seiner Kritik nicht was Wesentliches, nämlich Verteidigungspolitik mit wirtschaftlichen Interessen?
Ja, natürlich. Aber aus seiner Sicht hängt das eine mit dem anderen eben zusammen. Einerseits wirtschaftlich enge Beziehungen zu Russland, andererseits sollen die USA für die Verteidigung zahlen. Das ist die Rechnung, die er aufmacht und die ihn aufregt. Und ich vermute mal, das war jetzt auch nochmal ein neues Thema, dass er das in die Verteidigungsausgabendiskussion mit hineingeworfen hat. Ich muss da immer auch so an den Entertainer Trump denken. Es soll ja spannend bleiben heute, also zum Frühstück eine neue Folge in diesem Drama. Aber klar, die NATO und auch Generalsekretär Stoltenberg besteht immer darauf, dass eine vom anderen zu trennen, dass man diese Streitpunkte Klima, Handel, Zölle nicht vermengt jetzt mit den Verteidigungsausgaben, sondern dass sich die NATO da auf ihre Kernaufgaben eben konzentriert. Also von daher wird man das nachvollziehen können, diese Logik, aber im Grunde genommen denke ich, will man auch hier, dass man das eine vom anderen trennt.
Aber wie bewertest du das? Es sieht jetzt ja mal nicht aus, dass es zum Bruch in der NATO kommt, oder? Man hat ja immerhin auch eine gemeinsame Gipfelerklärung wohl schon gefunden, oder?
Genau, und da war man auch nicht zu 100% sicher, aber das ist eigentlich die gute Nachricht heute. Diese Erklärung war ja lange ausgehandelt von den Delegationen, auch in Abstimmung mit den Hauptstädten, aber es war eben nicht ganz klar, wird Donald Trump hier doch nochmal bei der ersten Sitzung eben ein Fass aufmachen. Hat er, wie wir gehört haben, nicht gemacht. Diese Erklärung ist sozusagen verabschiedet worden und soll eben auch die Einigkeit und Entschlossenheit der NATO symbolisieren. Das ist jetzt auch nicht nur formal eine gute Nachricht aus Sicht des Bündnisses. Ich glaube persönlich, Stand heute Abend, sehe ich den Bruch der NATO nicht. Wir werden sehen, was am Montag passiert, wenn sich Trump mit Putin in Helsinki trifft. Wir werden alle sehen, was sich auf Twitter in den nächsten Tagen und Wochen abspielt. Aber bei der NATO heißt es eben auch, man wird die NATO nicht so schnell in die Tonne treten, sage ich mal, wie ein Klimaabkommen oder ein Iran-Abkommen. Dafür sind die amerikanischen Interessen auch zu sehr mit der NATO verbunden, auch die politischen Interessen. Und da wäre der Widerstand im Augenblick jedenfalls noch auf Seiten der Vereinigten Staaten doch zu groß, wenn Trump jetzt wirklich das Bündnis völlig aufkündigen würde.
Ja, und jetzt ist sowieso erstmal Säckchen trinken angesagt. Es ist nämlich Dinner dort der Veranstaltung. Bettina Klein war das aus Brüssel, leider nicht auf der Dinnerparty der NATO geladen, aber das gab uns die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen. Lieben Dank dafür. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kroatien steht im Halbfinale gleich, ist Anpfiff gegen England. Kroatien, ja.
Frischus Tor! Und er trifft! Jawohl! Čestitamo na pobjedi Hrvatska!
Kroatien steht im Halbfinale.
Und Karo kann doch noch die Modefarbe der Weltmeisterschaft werden.
Große Freude bei den Kroaten auf jeden Fall, doch die ist etwas fragwürdig. Nach dem Spiel gegen Argentinien zum Beispiel feierten die Spieler in der Kabine. Das Problem ist, läuft ein Song von einem Sänger, der in den letzten Jahren immer wieder mit faschistischem Gedankengut kokettiert hat. Auch bei den Fanfesten werden gerade die Symbole der Diktatur aus dem Zweiten Weltkrieg wieder geschwenkt und rausgeholt. Was sehen wir da gerade für kroatische Symbole? Das habe ich den Nationalismusforscher Dario Brentin gefragt. Und kann man das vielleicht vergleichen mit jemandem, der auf einem Fanfest einfach ein Hakenkreuz bei uns schwenkt?
Einige wenige davon kann man tatsächlich mit dem Hakenkreuz vergleichen. Diese sind aber durchaus auch in der Minderheit gesehen. Das, was eher auffällt, ist, dass es verschiedenste Formen der kroatischen Fahne und vor allem des kroatischen Wappens gibt. Hier gibt es vor allem immer diese Debatte mit dem ersten Kasterl, ob das mit dem weißen Feld anfängt oder mit dem roten Feld anfängt. Das offizielle kroatische Staatswappen fängt mit dem roten Kasterl an, das Wappen des NDH Ustascher Staates mit dem weißen. Die Symbolik dahinter ist schon in eine gewisse Richtung gehend. Ich frage mich immer, wenn man sich schon als kroatischer Patriot versteht, wieso man denn dann nicht einfach die offizielle Flagge mit dem offiziellen Wappen des Staates Kroatiens nimmt.
Wie erklärst du dir trotzdem diese Verherrlichung von einer Diktatur aus dem Zweiten Weltkrieg, die besonders brutal vorgegangen ist?
Naja, das sind einige Faktoren. Auf der einen Seite gibt es in sehr vielen Diaspora-Gemeinden, vor allem kroatischen Diaspora-Gemeinden, aber auch in anderen ex-jugoslawischen Diaspora-Gemeinden eine weit verbreitete Überzeugung, dass eben das sozialistische Jugoslawien, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, die tatsächliche und wahre Tragödie des kroatischen Volkes gewesen ist. Es hat aber auch mit einer weitgehenden Banalisierung von Totalitarismus und weitgehenden Banalisierung von faschistischem Gedankengut in Kroatien selbst, aber auch in Diaspora-Gemeinden zu tun. Das ist Teil von Jugendkulturen, also das muss man auch dazu sagen, und aber auch einer mit einhergehenden Radikalisierung der Mitte, die es immer mehr normalisiert, dass man solche faschistischen Symbole nicht problematisiert, sondern schlichtweg als Teil eines Meinungsspektrums sieht und nicht zu sagen, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, sondern eben es auch einen potenziell legitimen Standpunkt wahrnimmt.
Wie erklärst du dir diese Akzeptanz? Und wenn du jetzt angenommen im Stadion bist, in einem Fanblock und jemand schwenkt da eine kroatische Flagge mit diesem U drauf, setzt du dich dann um oder was entgegnest du der Person?
Naja, im Stadion dann selbst, das ist recht schwierig. Also man sieht das an und für sich nur von der anderen Seite oder wenn man in der unmittelbaren Nähe ist. Aber es geht da eher darum, dass wir jetzt außerhalb des Stadions es auch in den Fanmeilen gesehen haben, dass vor einem Lokal diese Ustascher Fahne gehängt ist und es in einer großen Menschentraube niemanden sozusagen gestört hat, dort vor dieser Fahne zu sitzen und das Spiel sich anzusehen.
Aber gibt es denn ein Verbot offiziell, dass solche Symbole irgendwie in der Öffentlichkeit verbietet oder wie ist denn da die Lage?
In Kroatien sind diese Symbole verboten, also die eindeutige Ustascher Symbole tragen. Das, was nicht verboten ist, und das ist, um vielleicht nochmal auf die zweite Frage zurückzukommen, sind diese Ambivalenten. Also was man immer wieder zum Beispiel sieht von Fangruppen, die zu den Spielen der Nationalmannschaft kommen und zum Beispiel aus Deutschland kommen. Da gibt es eine Gruppe, die immer aus Frankfurt ist, die ich des Öfteren schon gesehen habe, die aus Frankfurt kommt, die Frankfurt dann mit einem sehr, sehr großen U schreibt. Das ist in keinster Weise illegal, aber die Symbolik dahinter ist vollkommen klar.
Beunruhigt dich diese Tatsache, dass das da so passiert?
Ja, das beunruhigt mich. Ich bin kein Pädagoge, aber ich glaube schon, dass man hier auch intervenieren muss und sich auch gewisser Mittel bedienen muss, um dieser Radikalisierung entgegenzutreten.
Die kroatische Fußballnationalmannschaft, sie ist erfolgreich. Ja, abseits vom Platz gibt es immer wieder Debatten um Nationalismus und die gehen manchmal in eine faschistische Richtung. Informationen waren das vom Nationalismusforscher Dario Brentin für Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am schlimmsten ist es eigentlich, wenn im Gin Tonic da so ein paar Brötchenkrümel noch drin rumschwimmen oder wenn der Drink komplett nach Zwiebel schmeckt. Warum? Weil die Eiswürfel aus dem Kühlschrank entweder neben den Brötchen eingefroren waren oder neben eingefrorenen Zwiebeln. Norwegen hat jetzt eine Lösung und gleichzeitig den Ärger am Hals, denn ein Unternehmen will Gletschereis abbauen und an teure Bars und Restaurants auf der ganzen Welt für die Cocktails verkaufen. Da gibt's kein Problem mehr mit Brötchen und Zwiebeln. Nämlich Gletschereis ist besonders rein und klar und nicht verschmutzt und gibt wohl keinen Geschmack ab. Macht das denn eigentlich Sinn, fragen wir uns heute und sprechen darüber jetzt mit Mohammad Hamoudi Nazal. Er ist Bartender im Kölner Al-Salam. Grüß dich, Mohammad.
Servus, grüß dich.
Gletschereis aus Norwegen, würdest du es auch schon bei dir in der Bar bestellen, sag mal?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also für mich ist das irgendein Marketing-Gag. Das macht in meinen Augen relativ wenig Sinn und ich glaube, dass man in den guten Bars rund um den Globus sehr gutes Eis hat, auch ohne Gletschereis.
Okay, aber dass man da irgendwie relativ geschmacksneutral ist, kannst du das denn wenigstens teilen oder würdest du sagen, na, das, was man einfriert, was aus dem Wasserhahn kommt, ist eigentlich auch geschmacksneutral?
Ja, es ist genauso mit geschmacksneutral. Also wir enthärten das Wasser, je nach Stadt. Also man hat meistens eine Filteranlage, eine Flasche Enthärtung davor geschaltet, damit halt auch die Eismaschine dementsprechend geschont wird in einer Stadt wie Köln zum Beispiel. Aber mehr brauchst du auch eigentlich nicht. Das Wasser ist sauber, das Wasser ist gefiltert. Und dann passt das und sowas, also kann man sich ein bisschen wie ein Brita-Filter vorstellen, den man aus dem Haushalt kennt.
Also es macht überhaupt keinen Unterschied eigentlich, aus welchem Wasser die Eiswürfel im Cocktail sind, ja?
Also es muss sauber sein, definitiv, das Wasser in die Maschine muss gepflegt sein, das macht schon einen Unterschied.
Okay. Ja. Die Hauptfunktion von Eis im Cocktail ist ja trotzdem, das soll irgendwie gekühlt werden runter, ne? Das soll irgendwie lecker kalt schmecken dann, oder?
Also es soll runtergekühlt werden auf der einen Seite und wir brauchen das Wasser tatsächlich. Das kommt immer darauf an, was für eine Eissorte man benutzt, dann möchte man auch was dementsprechendes bezwecken. Und kühlen und Wasser. Das ist das, was wir uns erhoffen vom Eis.
Wobei die Form ja dann immer wieder unterschiedlich ist, ne? Das kann es ja mal der große Würfel sein oder dann wieder crushed oder vielleicht sogar eine Kugel aus Eis.
Richtig, genau. Also je nachdem, was für einen Drink wir haben. Also wenn wir crushed Eis haben, dann gehen wir davon aus, dass wir mehr Wasser im Drink haben wollen und schnelles runterkühlen. Wenn wir schönes Vollwürfeleis, nennen wir es, das darf kein Hohlkegeleis sein, sondern der Würfel in sich muss voll und geschlossen sein, sage ich jetzt mal. Dann wollen wir das eher so kontinuierlich halten mit einer leichten Verwässerung. Und wenn wir das, diesen Trend, den man jetzt überall sieht, also größere Eiskugeln oder größere Eisblöcke, dann geht es tatsächlich darum, den Drink so zu halten, wie er ist, von der Temperatur und vom Verwässerungsgrad. Und dann wirklich auf diesen Punkt zu halten, dass man den halt perfekt balanciert hat.
Mal so ein Service-Tipp für zu Hause, wenn wir irgendwie uns einen Eiswürfel anschaffen wollen, der mit ziemlich vielen Drinks geht. Also macht man dann eher so kleine Würfelchen oder dann doch den großen Block?
Also entweder man friert sich einfach zu Hause den großen Block, weil das einfach geht, theoretisch. Aber ich würde immer Richtung einem vernünftigen Eiswürfel, also Volleiswürfel, tendieren. Da gibt es auch inzwischen Formen, die kann man bestellen, die sind aus Silikon, die gibt es überall, jetzt ohne Anbieter zu nennen, auch für den Haushaltsbedarf. Und selbst die Kugeln, die man kennt, da ist eher ja ganz schick, wenn man jetzt zum Beispiel einen klassischen Drink wie ein Old Fashioned trinkt, dass man so eine Eiskugel hat, weil dann ist der Drink die ganze Zeit perfekt, die Temperatur bleibt bestehen. Aber 95% trinken Gin Tonic und dafür braucht man einen guten Vollwürfel.
95% auf dieser Welt trinken Gin Tonic. So.
Ja, also im Hausbedarf.
Ne? Ja, natürlich.
Also ich sag mal, so viel brauche ich das jetzt. Dafür bin ich ja dann die guten Bars und davon haben wir eine ganze Menge in Köln.
Sehr gut. Ganz lieben Dank, Mohammad Hamoudi Nazal von der Kölner Bar Al-Salam für dieses Gespräch. Gletschereis muss es also nicht sein. Halten wir fest.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.